Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Penistransplantation eines echten Penis. Also keine Prothese. Das gibt's selten. Dafür muss der Penisspender hirntot sein. Das Herz muss noch schlagen, wenn das Glied entfernt wird, und dann klappt das. Es gibt jetzt wieder so einen seltenen Fall. Das Kuriose ist, der Spenderpenis ist weiß. Und der, der einen neuen Penis bekommen hat, ist ein schwarzer Südafrikaner. Die ganze Geschichte gleich gegen 6:30 hier bei uns. Außerdem fassen wir die neuesten Ermittlungsergebnisse aus Manchester nach dem Selbstmordanschlag zusammen. Und wir schalten nach Brüssel, da ist morgen NATO-Gipfel. US-Präsident Trump ist schon eingetroffen, habt ihr gerade bei uns gehört. Trump und NATO ist bisher nicht die größte Liebesgeschichte. Wie dieses Verhältnis momentan ist und was da alles morgen auf der Agenda steht, das gleich gegen 6:50 hier bei uns. Redaktionskonferenz am Mittwoch vor dem Feiertag. Anke van der Weyer ist da. Hallo.
Hallo.
Und Ralf Günther auch. Hallo, grüßt euch.
Deutschlandfunk Nova.
Wir schauen auch heute Abend nach Manchester und die Ermittlungen nach dem Selbstmordattentat nach einem Konzert. Viele der Konzertbesucher schweben noch immer in Lebensgefahr. Die Behörden suchen weiter nach den Hintermännern, wenn es denn welche gibt, die diesem mutmaßlichen Attentäter geholfen haben können. Und auch über den Attentäter selbst kommen immer mehr Informationen raus. ARD-Terrorismusexperte Michael Götschenberg. Der Attentäter war offenbar polizeibekannt. Er soll auch in Syrien gewesen sein. Warum ist er noch frei rumgelaufen oder warum war er nicht unter stärkerer Beobachtung?
Ja, wenn das immer so einfach wäre, all diejenigen, die in Syrien gewesen sind, dann auch immer direkt wegzusperren, dann hätten wir deutlich weniger Probleme. Wir haben es auch in Deutschland zu tun mit einer erheblichen Anzahl von Leuten, die in Syrien gewesen sind, die dann aber zurückgekehrt sind. Wenn man denen nichts Strafbares nachweisen kann, dann kann man sie auch nicht einsperren. Und ich gehe mal davon aus, dass es in diesem Fall auch so gewesen ist. Und wenn die britischen Behörden jetzt sagen, dass der Attentäter ihnen bis dahin eher als Randfigur aufgefallen sei, dann ist das zwar eine Fehleinschätzung, aber es mag sein, dass es aus der Situation und auf Basis der Erkenntnisse, die man seinerzeit hatte, nachvollziehbar war.
Was weiß man denn mittlerweile über die Festgenommenen und den möglichen Bombenbauer? Es ist ja jetzt auch die Rede von einem Netzwerk.
Ja, bisher sehr wenig. Auch nachvollziehbar, dass die britische Polizei da den Deckel drauf hält aus ermittlungstaktischen Gründen. Man will natürlich den Personen, die man da im Visier hat, keinen Informationsvorsprung geben. Wir wissen nicht, ob man beim Attentäter ein Handy gefunden hat. Wenn das so wäre, dann hätte man über das Mobiltelefon und über die Kontakte darin, über Anrufe, SMS, die vor dem Anschlag geschickt wurden, wertvolle Hinweise darauf, nach wem man suchen muss. Ansonsten ist es so, dass die Behörden dann sehr systematisch vorgehen. Sie kennen die radikal-islamistische Szene in Manchester. Sie wissen, wer die Schlüsselfiguren da sind. Und da geht man zunächst zu denen und versucht eben Personen zu finden, die über den Attentäter oder über den Anschlag irgendwas gewusst haben können.
In Großbritannien, da gilt jetzt die höchste Terrorwarnstufe. Die Behörden sagen, dass ein weiterer Anschlag unmittelbar bevorstehen könnte. Ist das reine Vorsichtsmaßnahme oder wirklich so ernst gemeint, wie es klingt?
Das ist schwer zu beurteilen. Wir dürfen nicht vergessen, dass dort gerade Wahlkampf ist. Und das Letzte, was die Regierung gebrauchen kann, ist den Vorwurf, dass sie eine Terrorgefahr nicht ernst genommen hätte. Ich gehe mal davon aus, dass man sich in jedem Fall auf das Schlimmste einstellt, dass man möglicherweise auch Hinweise darauf hat, dass die Bombe von jemand anderem gebaut worden ist. Die Äußerungen gehen ja in diese Richtung. Und das würde eben bedeuten, dass man auch damit rechnen muss, dass weitere Personen als Attentäter unterwegs sein könnten, wann auch immer. Auf jeden Fall scheint es so zu sein, dass die Situation noch schwer einzuschätzen ist für die Behörden und dass man sich eben lieber auf das Schlimmste einstellt. Und das würde eben bedeuten, dass man mit weiteren Anschlägen rechnen muss. Das deutet auch darauf hin, warum man zusätzlich zur Polizei eben auch die Armee in Marsch gesetzt hat.
kommen wir mal von UK nach DE. Hier bei uns, große Razzia in Berlin heute. Mehrere mutmaßliche Islamisten sollen da festgenommen worden sein. Was hat das für einen Hintergrund? Geht es da auch um geplante Anschläge?
Nein, offenbar nicht. Es geht zwar um gewaltbereite Islamisten. Es gab heute 4 Festnahmen. Und zwar Aufhänger für diese Festnahmen waren Drogengeschäfte, die man den Beschuldigten jetzt vorwirft. Und man geht eben davon aus, dass man ihnen deswegen jetzt den Prozess machen kann. Hier ist im Endeffekt das passiert, was im Fall Anis Amri hätte passieren müssen, dass man eben halt solche Delikte jetzt zum Anlass nimmt, gewaltbereite Islamisten wegzusperren. Also das berühmte Al Caprone-Prinzip, wenn man sie schon wegen Anschlagsplanung nicht drankriegt, dann eben wegen anderer Vorwürfe. Und nach meinen Informationen ist es aber nicht so, dass es hier irgendwelche Anschlagsplanungen oder Vorbereitungen gegeben hätte.
ARD-Terrorismus-Experte Michael Götschenberg in Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Für den Frankfurter Abwehrspieler Guillermo Varela lief es eigentlich ziemlich gut. Er war von Manchester nach Frankfurt ausgeliehen und es hat schon so ausgesehen, als hätte er in Frankfurt bleiben können. Nächsten Samstag spielt Frankfurt ja auch nochmal ganz nebenbei im Pokalfinale gegen Dortmund. Das kann sich der gute Herr Varela jetzt aber abschminken wegen einer ziemlich dämlichen Aktion. Anke, warum?
Ja, wegen eines Tattoos. Am Montag, da hat sich Varela nämlich tätowieren lassen. Und zwar gegen die klare Anweisung von Frankfurt-Trainer Niko Kovac. Mit einem frisch gestochenen Tattoo, ne, da soll man sowieso erstmal ein paar Tage keinen Sport machen, weil das ist ja quasi eine Wunde. Ja, und dann hat sich dieses Tattoo dann auch noch entzündet. Und diese ganze Aktion, die kam auch raus, weil das Tattoo-Studio ein Foto von dieser Tattoo-Session auf Facebook gepostet hatte. Da kann man dann auch sehen, Varela hatte sich La Catrina stechen lassen, ein berühmtes Motiv vom Tag der Toten, dem Dia de Muerto. In Mexiko, ne, da sind dann immer diese Totenköpfe mit Blumen und sieht alles ganz furchtbar schön aus. Mhm. Ja, und wegen dieser ganzen Aktion hat sich jetzt die Eintracht von Guillermo Varela mit sofortiger Wirkung getrennt. In der Pressemitteilung von Eintracht Frankfurt heißt es von Sportvorstand Freddy Bobic, Zitat, dieses Verhalten ist grob fahrlässig und schadet der ganzen Mannschaft. Der Club kann es nicht dulden, dass sich ein Spieler vor so einem wichtigen Spiel den Anweisungen des Trainers und der Ärzte widersetzt. Da kann man dann auch nur sagen, Gratulation zu so viel Weitsicht nicht.
Zack. Und der Job ist weg. Der Abwehrspieler Guillermo Varela ist bei Eintracht Frankfurt suspendiert worden. Er hat sich tätowieren lassen, obwohl sein Trainer ihm das vorher verboten hatte.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Einem schwarzen Südafrikaner wurde ein weißer Penis transplantiert. Das klingt nach einer absurden Headline, aber es ist so. Und da der Mann lieber keinen weißen Penis haben will, soll das transplantierte Teil bald auch noch dunkel tätowiert werden. Das wollen wir natürlich genauer wissen. Unser Deutschlandfunk Nova Südafrika-Korrespondent ist Jan-Philipp Schlüter. Jan-Philipp, fangen wir mal ganz vorne an. Warum hat der Mann überhaupt einen neuen Penis bekommen und gebraucht?
Seiner musste vor 17 Jahren amputiert werden, denn er hat sich traditionell beschneiden lassen und diese Beschneidung ist leider ziemlich verpfuscht worden. Das ist kein Einzelfall, das passiert in Südafrika ziemlich häufig. Tausende junger Südafrikaner lassen sich jedes Jahr rituell beschneiden und da gibt es leider viel Pfusch von nicht ausgebildeten traditionellen Heilern. Da gibt es dann Entzündungen, Blutvergiftungen und jedes Jahr gibt es tatsächlich Dutzende von jungen Südafrikanern, die dann mit verstümmelten Penissen leben müssen oder bei denen der Penis sogar amputiert werden muss.
Wie funktioniert denn eigentlich so eine Transplantation eines Penises?
Erstmal muss man einen Spenderpenis bekommen und schon das ist gar nicht so einfach. Der Spender darf nämlich nur hirntot sein, das Herz muss weiter schlagen. Nur so kann der Penis wirklich genutzt werden und dann wird das Risiko, dass der Körper den Spenderpenis abstößt, auch geringer. Dann die OP selbst, da wird der Penis angenäht und dann müssen innen ganz feine Blutgefäße, Arterien und Nerven verbunden werden. Dafür werden dann Techniken angewandt, die eigentlich für Gesichtstransplantation entwickelt worden sind. Und das ist sehr aufwendig, das ist so eine mikrochirurgische Operation und die dauert schon mal 9 bis 10 Stunden und dann dauert es noch eine Weile, mehrere Monate eigentlich, bis der Penis funktionstüchtig ist, bis also der Patient dann urinieren kann, bis er eine Erektion bekommen kann oder bis er auch wieder Sex haben kann.
Und das funktioniert dann alles tatsächlich? Also es ist dann wie ein ganz normaler Penis?
Das ist wie ein ganz normaler Penis. Das ist dann ein ganz normaler Penis.
Klar.
Und das funktioniert. Das Ärzteteam von der Uni Stellenbosch in dem Tigerberg Krankenhaus in Kapstadt, die haben vor 2,5 Jahren die erste erfolgreiche Penistransplantation der Welt schon geschafft. Und nur ein halbes Jahr später hat der Patient ein Kind gezeugt. Und einer der Ärzte, die bei der OP waren, hat dann diesen schönen Satz gesagt: Der Mann und seine Freundin haben den neuen Penis sehr gut angenommen.
Eine Frage natürlich noch. Es ist ja ein weißer Penis bei einem schwarzen Mann. Wie zur Hölle tätowiert man denn einen Penis dann in Hautfarbe, medizinisch gesehen?
Einer der Ärzte aus dem OP-Team hat mir gesagt, dass der Penis jetzt erstmal richtig anwachsen muss und das muss alles verheilen und das dauert, wie gesagt, ein paar Wochen oder ein paar Monate. Und dann gibt es also die Tätowierung oder eine medizinische Pigmentbehandlung. Der Penis wird also lokal betäubt. Vermutlich gäbe es sonst Schmerzen, die nicht wirklich zu ertragen sind. Und dann wird ganz normal wie beim Tattoo-Shop um die Ecke mit Nadel die Farbe eingestochen. Und zwar beim ganzen Penis von oben bis unten und zwar nicht nur einfarbig, sondern die Ärzte wollen so eine Art Farbverlauf hinbekommen, der so natürlich wie möglich der Originalhautfarbe auf einem Penis nachempfunden ist, also zur Spitze hin etwas heller als unten am Schaft. Im Englischen gibt es dafür den schönen Begriff to blend in, etwas optisch integrieren oder angleichen. Und wenn die Ärzte das hinbekommen, dann ist auch das eine Premiere, denn auch sowas hat es noch nie gegeben.
In Kapstadt, Jan-Philipp Schlüter über einen schwarzen Südafrikaner, der einen Penis eines Weißen transplantiert bekommen hat.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Gestern haben wir hier bei uns über eine Sandlieferung gesprochen, die auf Mallorca ankommen sollte. Also Sand rüber nach Mallorca, da gibt's anscheinend zu wenig. Ob überhaupt Sand auf dem Schiff war und wie viel, das stand da gestern noch gar nicht fest. Jetzt ist der Frachter aber im Hafen von Palma angekommen. Anke van der Weyer aus unserem Team, war denn Sand drauf?
Da waren mehrere tausend Tonnen feinster Sahara-Sand drauf auf diesem Frachter, der heute Morgen angekommen ist. Die Schätzungen, die liegen so zwischen 7.000 und 35.000 Tonnen. Und der Sand, der war anscheinend für Golfplätze bestimmt.
Aha.
Auf dem rundkörnigen Sand, da wächst nämlich dieser spezielle Golfrasen ganz besonders gut. Und um diesen Sand, der da heute Morgen angekommen ist, da gibt es richtig viel Stress. Die Ladung, die ist mutmaßlich illegal. Um 12 wurde aber schon damit begonnen, die Ladung abzuladen. Aber die balearische Landesregierung, die will die Ladung beschlagnahmen und wieder nach Marokko zurückführen lassen. Also ob der Sand jetzt überhaupt auf Mallorca bleiben darf oder nicht, das steht noch immer nicht fest.
Wird aber erstmal entladen. Okay. Ja, es war also Sand auf dem Frachter, der da heute Morgen im Hafen von Palma angelegt hat. Mehrere tausend Tonnen Sand aus der Sahara, der Westsahara, sind auf Mallorca angekommen. Die balearische Landesregierung will verhindern, dass der Sand tatsächlich auf Mallorca bleibt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Na, redet ihr mit euren Zimmerpflanzen? Singt ihr ihnen den Drachenbaum-Song vor oder steht ihr mit der Blockflöte vorm Blumenkübel? Wenn ja, dann seid ihr gar nicht so verrückt, wie eure Freunde vielleicht manchmal meinen. Es gibt Hinweise darauf, dass Pflanzen tatsächlich Geräusche wahrnehmen können. Es gibt dazu eine neue Studie aus Australien und auch deutsche Forscher haben ganz aktuell sich genau damit beschäftigt. Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner hat mit einem von ihnen gesprochen und ihn besucht heute.
Es gibt Leute, die machen ganz unglaubliche Dinge mit ihren armen Pflänzchen. Die schneiden, binden und kürzen ihnen die Blätter, die knibbeln an den Knospen herum oder verdrehen ihnen sogar den Stängel. Bonsai-Terror, sag ich da nur. Dabei wollen Topfpflanzen doch eigentlich nur eines. Klassik. Wenn man bei YouTube nur zwei Stichworte eingibt, nämlich Musik und Pflanze, dann bekommt man einen ganzen Kanal voll mit Vorschlägen. Ein bisschen Beethoven für das flammende Schwert, ein wenig Vivaldi für die Fetthenne und der Kaktus, der kriegt die kleine Nachtmusik. Naja, ob das jetzt wirklich was bringt mit der Musik, das ist fraglich. Die Pflanzen haben ja schließlich keine Ohren. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine Geräusche wahrnehmen können.
Die reagieren eigentlich ganz schnell. Schon nach einer Stunde von Bestellung, die fangen an, sich zu drehen.
František Baluška kommt ursprünglich aus der Slowakei. Er arbeitet heute als Biologe an der Uni Bonn und er hat einen Versuch gemacht mit Keimlingen einer Versuchspflanze, der Ackerschmalwand, mit einer Petrischale, in der die Pflanzen eingesetzt waren, und mit Schall.
Wir haben die Pflanzen, Keimlinge, in Kammerchen gehabt und dann haben wir es von Seite mit verschiedenen Schallwellen die beeinflusst und wir haben festgestellt, dass bei 200 Hertz, das ist ungefähr die Frequenz von Ström, Wasserström, die irgendwie attrahiert waren. Das heißt, die wachsen Richtung Schall.
Und damit meint Baluška nicht, dass da ein, zwei kleine Wurzelhärchen die Richtung ändern. Das Ergebnis war eindeutig. Er zeigt mir zwei Bilder, auf denen die Versuchsanordnung zu sehen ist. Das grüne Stück der Pflanze, das über der Erde steht, ist bei den Keimlingen jeweils so 3-4 Zentimeter groß. Und darunter wachsen gute 10 Zentimeter Wurzel. Auf dem Bild mit den unbeschallten Keimlingen gehen die ganz normal nach unten, so wie man das erwartet. Auf dem Bild mit dem Schall dagegen wächst das ganze Wurzelwerk komplett nach links, ungefähr im 45-Grad-Winkel. Also, haben die Pflanzen doch Ohren?
Das weiß man noch nicht ganz genau, aber die hat an der Spitze so eine sensorische Region und da können mindestens 20 Parameter physikalisch, biotisch, abiotisch wahrnehmen und die bearbeiten und danach die Wachstumsrichtung ändern.
Und das heißt, die Wurzeln wachsen dem vermeintlichen Wasser entgegen.
Ja, die Pflanze möchte überleben. Die ist draußen nicht beweglich, die ist in einem Standort verbunden und die muss irgendwie mit der Umwelt sich anpassen. Das heißt, die Pflanze muss die Fähigkeiten schon haben, die Umweltveränderungen wahrnehmen und dann darauf gut reagieren.
Kollegen von Baluschka haben sogar herausgefunden, dass die Pflanzen unterscheiden können, woher die Geräusche kommen, die da um sie herumschwirren. Eine Studie von 2014 hat gezeigt, dass die Ackerschmalwand zwischen Wind und den Kaugeräuschen von Raupen unterscheiden kann. Der Wind ließ die Pflanze kalt, auf die Raupengeräusche aber reagierte sie, indem sie mehr Abwehrstoffe produzierte als zuvor. Und bei anderen Pflanzen konnte man zeigen, dass das Geräusch, das eine Biene im Anflug produziert, die Fruchtbarkeit steigert. Wenn es richtig summt, dann produziert die Pflanze nämlich mehr Blütenstaub. So, und was heißt das jetzt für den einfachen Pflanzenfreund? Sollten wir jetzt doch mit unseren Pflanzen reden?
Ja, man kann nur sagen, dass die Pflanze ist so empfindlich, dass die reagiert sicherlich irgendwie auf unsere menschliche Stimme. Aber ob sie etwas versteht, das kann man nicht sagen, auf jeden Fall. Aber die menschliche Stimme ist schon stark genug, um diese Veränderungen in der Pflanze zu verursachen.
Und wer seine Pflanze klein halten will, ohne dabei die Schere anzusetzen, der sollte ihr vielleicht einfach mal ein paar Regensounds aus dem Netz vorspielen.
Ja, wenn die nehmen wahr, Geräusche, die Regen irgendwie ähnlich sind, dann die, ich würde sagen, die hören auch zu schnell zu wachsen, die Wurzel, weil die wissen, die kriegen jetzt Wasser von oben.
Anke!
Ja?
Anke, wir müssen schon wieder über Donald Trump reden.
Sorry.
Tut mir leid. Beziehungsweise über seine Frau Melania und über seine Tochter Ivanka und über die Klamotten von heute. Heute hatte die Familie Trump eine Audienz bei Papst Franziskus, während Melania Trump in Saudi-Arabien, erinnern wir uns, ne, vor ein paar Tagen noch ohne Kopftuch unterwegs war.
Hatten sich viele gewundert.
Ja,
aber
und jetzt Melania und Ivanka Trump, beide ganz in Schwarz gekleidet und einen Schleier auf dem Kopf. Warum?
Wegen Dresscode, ne? Oh. Viele hatten sich eben wirklich gewundert, warum Melania und Ivanka Trump klamottentechnisch diesmal so sehr bedeckt waren, ne? Sie hatten eben diesen schwarzen Kleier auf dem, diesen schwarzen Schleier auf dem Kopf, dazu wadenlange schwarze Kostüme mit langen Ärmeln. Aufgelöst hat das Stephanie Grisham, Melania Trumps Kommunikationsfrau, die hatte in einer Mail an die Tageszeitung USA Today geschrieben, dass Frauen, die eine Audienz beim Papst haben, lange Ärmel, formale schwarze Kleidung und einen Schleier tragen müssen, der den Kopf bedenkt. Das stimmt fast. Also, ne, formale schwarze Kleidung und alles, das stimmt. Nur ganz, ganz wenige katholische Königinnen und Prinzessinnen, die dürfen weiß tragen. Aber dieser Schleier obendrauf, der ist nicht Pflicht. Kanzlerin Angela Merkel hatte bei ihrer Papstaudienz zum schwarzen Hosenanzug zum Beispiel keinen Schleier auf dem Kopf. Mit dem Schleier stehen Melania und Ivanka Trump aber in einer Reihe mit einigen anderen berühmten Frauen, die den Papst treffen durften und dabei Schleier getragen haben. Zum Beispiel Ex-First Lady Michelle Obama, Camilla Parker Bowles und auch Prinzessin Diana. Die hatten einen schwarzen Schleier an beim Papst.
Mit schwarzem Schleier zur Papstaudienz kann man machen? Muss man aber nicht, laut Protokoll. Melania und Ivanka Trump haben sie aber dafür entschieden.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Die Ehe für alle, die gibt es bei uns in Deutschland bis heute nicht. Homosexuelle Paare, die haben weiter Nachteile. Und auch wer nur zusammenlebt und nicht geheiratet hat, der hat auch Nachteile. Unser Zusammenleben ist ja aber eben unsere Sache. Wieso werden die einen Paare bevorzugt vom Staat und die anderen nicht. Das wird wohl eines der Themen auch im Bundestagswahlkampf sein. Die Parteien haben da ganz unterschiedliche Vorstellungen. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Maas hat sich für uns mal angeschaut, was die Parteien in Sachen Ehe und Zusammenleben so vorhaben. Stefan, also bei Angela Merkel, da wissen wir, sie hat bisher nicht so richtig viel gehalten von der Ehe für alle. Hat sich da die Meinung mittlerweile etwas an das Jahr 2017 angepasst?
Also ich würde sagen, offiziell kann man bei der CDU schon sagen, dass sie zumindest programmatisch die Ehe für alle immer noch für schwierig hält. Wobei es viele Stimmen in der CDU gibt auch, die sagen, nein, wir müssten das eigentlich längst haben. Also zum Beispiel Daniel Günther in Schleswig-Holstein, also da der Spitzenkandidat und vermutlich dann der nächste Ministerpräsident zum Beispiel, der will auch die Bundes-CDU überzeugen, sagt aber, da haben wir eigentlich noch zumindest offiziell einen relativ langen Weg vor uns, heißt also auch Horst Seehofer und Angela Merkel wollen ja auch überzeugt werden oder auch der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, die wollen eben noch offiziell überzeugt werden. Aber wie gesagt, es gibt viele Stimmen in der CDU, die schon längst sagen, eigentlich ist es nicht mehr zeitgemäß dagegen zu sein. Es hat auch in dieser Legislaturperiode eine Gruppe gegeben, die Wilde 13 haben sie sich genannt, weil es eben 13 waren, hier in der Bundestagsfraktion, die gesagt haben, Leute, wir müssen das Thema jetzt mal endlich nicht einfach nur immer so sozusagen ein bisschen köcheln lassen, sondern wir müssen da jetzt mal rangehen, hat aber noch keinen gegeben.
Dann sagen wir mal, die Union würde nach der Bundestagswahl mit der FDP zusammenarbeiten wollen, zusammengehen, falls das möglich ist als Koalition. Die FDP, die sind doch in Sachen Ehe schon sehr viel liberaler, oder nicht?
Im Prinzip sind alle Parteien sehr viel liberaler, auch offiziell, wenn man jetzt mal die AfD rauslässt. Aber alle anderen Parteien sind sehr viel liberaler als die CDU, wenn es um dieses Thema geht. Ja, die FDP hat sich auch für Ehe für alle ausgesprochen. Das wäre also sicherlich auch ein Thema, was dann im Koalitionsvertrag vorkommen würde. Und da müsste die CDU vom oder die Union, muss man ja sagen, CDU und CSU, die müssten dann wohl springen. Aber eben nicht nur bei der FDP.
Ja, Grüne, die wollen den Pakt für das Zusammenleben. Alle Zweierbeziehungen, die gegenseitig Verantwortung füreinander übernehmen. Das ist das, was sie wollen. Was heißt das genau?
Tja, das heißt eben bei den Grünen auch tatsächlich Ehe für alle. Das wollen die Grünen ja schon ganz lange. Haben auch immer wieder versucht, das in dieser Legislaturperiode im Bundestag auf die Tagesordnung zu setzen und haben zum Beispiel letzte Woche es wieder versucht und haben auch eine Klage beim Bundesverfassungsgericht eingereicht, damit dieses Thema eben diese Legislaturperiode noch abgestimmt wird. Das hat bisher die Koalition aus Union und SPD immer wieder verhindert. Die halten das also im Rechtsausschuss des Bundestages und sagen dann immer wieder, wenn zum Beispiel die Grünen versuchen, das auf die Tagesordnung zu nehmen, sagen sie dann, wir haben da noch Beratungsbedarf. Mhm. Und dann hängt es immer weiter in diesem Ausschuss und wird einfach nicht abgestimmt.
Wie ist das bei SPD und Linken ähnlich?
Ja, die Linken sehen das ähnlich, also die stehen auch an der Seite der Grünen und die SPD ist da in einer etwas schwierigen Situation. Grundsätzlich findet sie das nämlich auch gut, die Ehe für alle, hat aber, weil sie ja in der Koalition mit der CDU und mit CSU ist, das Problem, dass sie nicht gegen den Koalitionspartner abstimmen möchte oder kann, weil dann wäre das nämlich ein Koalitionsbruch. Theoretisch wäre es möglich, die SPD sagt, wir sind für die Ehe für alle und sie könnten zusammen mit Grünen und Linken, hätten sie eine Mehrheit, könnten dazu stimmen, aber dann wäre die Koalition in dem Moment eben gebrochen. Aber Justizminister Heiko Maas hat schon gesagt, definitiv sollte es wieder zu einer großen Koalition in der nächsten Legislaturperiode kommen, wird dieses Thema Ehe für alle mit auf dem Koalitionsvertrag stehen.
Und was hat die AfD vor? Nichts, die will, dass alles so bleibt, wie es ist.
Ja, genau, das ist das Stichwort, die Ehe, also die AfD will, dass alles so bleibt, wie es ist. Das Familienbild ist ja ganz klar, Vater, Mutter, Kinder. Das klassische, traditionelle Familienbild und auch Ehebild ist eben das, was die Partei vor sich herträgt. Die Spitzenkandidatin Alice Weidel hat allerdings gesagt, du hast es ja eben schon gesagt, man will den Status quo erhalten. Das heißt, zumindest nach Lesart von Alice Weidel, auch die eingetragenen Lebenspartnerschaften, die will man erhalten, aber man will eben nicht mehr, also keine Ehe für alle.
Wie stehen die Parteien zur Ehe für alle? Ein durchaus für uns relevantes Thema.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Flamingos sind bekannt für ihr rosa Gefieder und dafür, dass sie immer auf einem Bein stehen. Aber warum machen sie das eigentlich? Weil Flamingos öfter von einem Bein auf das andere wechseln, haben Forscher schon gemutmaßt, dass die Vögel so ihre Muskeln entlasten. Eine andere Theorie, wenn nur ein Fuß im Wasser steht, verlieren sie weniger Körperwärme. Biologen aus Atlanta in den USA schreiben aber jetzt im Fachmagazin Biology Letters, auf einem Bein stehen ist für Flamingos einfach am entspanntesten.
Denn die Vögel verlagern ihr Gewicht so, dass ihr Standbein genau unter dem Körperschwerpunkt liegt. Deshalb verbrauchen sie im einbeinigen Stand so gut wie keine Energie. Untersucht haben die Forscher das an lebenden und an toten Vögeln. Dabei kam raus, dass selbst tote Flamingos auf einem Bein stehen bleiben, auf zwei Beinen dagegen nicht. Das zeigt, dass die Muskeln im zweibeinigen Stand mehr zu arbeiten haben. Die Forscher sagen, damit sei jetzt geklärt, wie Flamingos es schaffen, so stabil auf einem Bein zu stehen. Wo und wann sie es tun, müsse noch genauer untersucht werden. Wer Nachrichten alleine liest, ist eher bereit zu checken, ob sie auch stimmen. Das legt eine Studie der Columbia-Universität in New York nahe. Dort haben Wissenschaftler untersucht, welchen Aufwand Menschen bereit sind zu betreiben, um Fakten nachzuprüfen. Sie haben mit 200 Menschen, die alle etwa 36 Jahre alt waren, Experimente gemacht. Die Probanden sollten Nachrichtenartikel lesen und danach, je nachdem wie sie sich fühlten, bestimmte Aufgaben erfüllen. Dabei kam heraus, dass sie sich weniger um einen Faktencheck bemühten, wenn andere Menschen dabei waren, sei es auch nur in einem sozialen Netzwerk wie Facebook. Die Forscher schreiben im Fachmagazin PNAS, dass ihre Experimente zwar nicht eindeutig belegen, warum das so war, sie vermuten aber zwei Gründe. Zum einen ganz allgemein das sogenannte Social Loafing, übersetzt etwa Bummeln in der Gegenwart anderer, und zum anderen, dass sie sich beobachtet fühlten und Angst hatten, gegen soziale Normen zu verstoßen. Um schnell zu reagieren, schaltet unser Gehirn schon mal auf Beschleunigung. Schon länger ist bekannt, dass Menschen und Tiere Bewegungen vorhersehen und so schneller Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel, wenn ein Surfer blitzschnell entscheidet, ob und wie er eine Welle nimmt. Oder wenn ein Ball auf uns zufliegt und wir uns wegducken. Im Fachmagazin Nature Communications berichten Forscher, dass unser Gehirn dabei gewissermaßen vorspult. Die Forscher haben 29 Testpersonen Sequenzen mit Punkten vorgespielt. Einmal die gesamte Sequenz, einmal nur den Anfang. Scans zeigten bei beiden Malen die gleichen Muster. Wenn nur der Anfang gezeigt wurde, liefen die allerdings beschleunigt ab. Das Gehirn schaltete dann sozusagen auf Autovervollständigung. Die Forscher sagen, dass genau das der Grund sein könnte, warum wir so schnell entscheiden können, wenn Bewegungen für uns erwartbar sind.
Deutschlandfunk Nova.
Nach so Anschlägen wie vorgestern in Manchester oder auch im November 2015 auf den Pariser Konzertladen Bataclan, da wird immer wieder die Frage gestellt, wie sicher sind denn eigentlich so Großveranstaltungen? Also es geht nicht nur um Konzerte, Festivalsommer geht ja auch bald los, es gehen sicher viele von uns auch auf Fußballspiele zum Beispiel ins Stadion. Anke van der Weyer aus unserem Team, wie sieht's denn mit den Sicherheitsmaßnahmen bei Konzerten aus?
Die sind in den letzten Jahren eher verschärft worden. Das liegt auch an der erhöhten Terrorgefahr, das sagt Professor Jens Micho, der ist Präsident des Bundesverbandes der Veranstaltungswirtschaft.
Ja, es ist in der Tat so, dass nach dem grausamen Anschlag in Paris auch die Veranstalter begriffen haben, dass sie die Sicherheitsmaßnahmen, die es ja vorher auch schon gegeben hat, bei Veranstaltungen erheblich erhöhen müssen. Das heißt, uns ist bewusst geworden, dass eben auch Konzerte ein Zielpunkt von derartigen Anschlägen sind. Das bedeutet, es ist personell aufgerüstet worden. Es ist technisch aufgerüstet worden.
Technisch aufgerüstet worden heißt, dass es zum Beispiel Sprengstoffdetektoren gibt. Es gibt Bodychecks, ne? Also dieses Abtasten, das kennen wir ja alle. Bei manchen Veranstaltungen gibt es Taschenverbot oder generell eine strengere Durchsuchung. Das ist natürlich je nach Veranstaltung auch unterschiedlich, was da jetzt wie genau zum Einsatz kommt. Diese erhöhten Sicherheitsmaßnahmen, die bedeuten, dass man eventuell mal ein bisschen länger am Einlass steht und mehr Personal wird dafür halt auch gebraucht. Das heißt, für den Veranstalter auch mehr Kosten. Die werden dann eventuell auf die Konzerttickets umgeschlagen.
In dem Zusammenhang heißt es auch immer wieder, ja, wie wäre es denn mit personalisierten Tickets bei Konzerten? Was haben die damit zu tun?
Es gibt personalisierte Tickets, allerdings haben die nichts mit Terrorgefahr zu tun, okay, sondern mit personalisierten Tickets, da kämpft man gegen den Schwarzmarkthandel, ne? Die erhöhen jetzt aber erstmal nicht prinzipiell die Sicherheit auf Konzerten an sich.
Aber generell ist es ja so, bei all den Kontrollen, bei all den Sicherheitsmaßnahmen, die verbessert werden und so, eine komplette Sicherheit gibt's nicht.
Nee, ganz genau das ist es, ne? Also ich bin viel auf Konzerten, ich bin auch auf Festivals im Sommer und so. Und ich ganz persönlich für mich, ich fühle mich da sicher. Ne? Ich habe das Gefühl, dass die Veranstalter viel dafür tun, dass die Sicherheit gewährleistet ist, die eben gewährleistet werden kann. Ja? Und 100% gibt es halt nicht. Ja? Wenn irgendwer einen Anschlag verüben will, dann wird er nicht durch die Sicherheitsmaßnahmen bei Konzerten komplett verhindert. Das sieht auch Jens Micho so.
wenn wir am Leben teilhaben wollen, wenn wir das, was immer wieder zu lesen ist, auch völlig zu Recht zu lesen ist, dass wir uns unsere freiheitliche Lebensweise nicht abnehmen lassen oder auch nicht daran hindern lassen, sie zu leben, dann muss man einfach wissen, Sicherheit gibt es nirgendwo, weder auf der Straße noch ansonsten durch die gewachsenen Gefahren des Terrorismus.
Also ne, mit Sicherheit ist eben hier die komplette hundertprozentige Sicherheit gemeint. Sicherheit gibt es natürlich auf der Straße. Aber die hundertprozentige Sicherheit, die gibt es eben nie. Und das kann man jetzt natürlich so oder so finden. Aber das ist eben einfach ein Faktor, den man bedenken und bei dem eben jeder für sich selbst ganz persönlich entscheiden muss, welche Konsequenzen er zieht.
Die Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen wie Festivals, Fußballspielen, Konzerten haben sich in vergangenen Jahren verschärft. Komplette Garantie, dass sowas wie der Anschlag beim Konzert von Ariana Grande in Manchester vorgestern nicht mehr passiert, gibt es aber nie.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Die AfD hat das erste Mal vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt. Und zwar gegen Bundesbildungsministerin Johanna Wanka. Und heute musste die sich in einer mehrstündigen Verhandlung in Karlsruhe erklären. Dabei scheint das, worum es da geht, auf den ersten Blick ziemlich harmlos. Sie hat sich vor etwa anderthalb Jahren in einer Pressemitteilung über eine Aktion der AfD geäußert. Das war so, ja, die Hochzeit der Flüchtlingskrise, als über nichts anderes berichtet wurde. Und sie hat geschrieben, die rote Karte sollte der AfD und nicht der Bundeskanzlerin gezeigt werden. Das war ihr Spruch in einer Pressemitteilung. ARD-Rechtsexperte Max Bauer. Ja, was ist denn an so einer roten Karte so schlimm?
Ja, das ist auch wirklich die Frage, weil die Aussage selber ist ja nicht so schrecklich und auch nicht so diffamierend für die AfD, wobei die AfD-Vertreter das natürlich behauptet haben. Es geht aber um was ganz Grundsätzliches, was schon ein paar Mal Thema war vor dem Verfassungsgericht, nämlich inwieweit Regierungspolitiker, also Politiker mit Regierungsamt, sich einmischen dürfen in den politischen Wettbewerb, ob sie überhaupt eben irgendwie Aussagen machen dürfen über andere Parteien. Und da hat das Bundesverfassungsgericht schon einmal gesagt, im Grundsatz geht das schon. Es gibt zwar einen sogenannten Grundsatz der Neutralität für Regierungspolitiker, aber sie dürfen das, wenn sie eben ihre Amtsstellung nicht besonders missbrauchen. Und jetzt war die Frage, da diese Aussage auf der Internetseite des Ministeriums stand, ob das ein solcher Missbrauch der Machtposition gewesen ist. Darüber wurde heute verhandelt.
Also wenn ich das richtig verstehe, es geht da auch um Reichweite, wenn eine Ministerin, die an der Regierung beteiligt ist, eine Pressemitteilung raushaut, dann hat das eine viel größere Aufmerksamkeit und deswegen fühlt sich die AfD da eben benachteiligt.
Genau, das hat die AfD gesagt, diese Reichweite und vor allem, dass da auch die Amtsautorität sozusagen dahinter steht, dass da der Bundesadler oben drauf ist und dass man eben hier eine offizielle Internetseite hat. Das alles würde eben sozusagen die Neutralitätspflicht verletzen. Die AfD hat ganz strikt gesagt, man müsste trennen, quasi normale Politiker und Politiker mit Regierungsamt und da müsste eine ganz strenge Neutralität herrschen. Das war die Position der AfD-Vertreter.
Aber gibt es denn diese ganz strenge Neutralität wirklich? Weil wenn jetzt ein Politiker mit einem Ministeramt in irgendeiner Talkshow sitzt und sagt, puh, ich würde die Linke nicht wählen. Ja? Das passiert doch durchaus, oder nicht?
Das ist eben genau der Punkt. Man kann eben keine so klare Grenze ziehen und außerdem wäre das ja auch eine ziemliche Benachteiligung von Parteien, die eben Regierungsämter übernehmen. Die könnten ja dann eigentlich im politischen Wettbewerb gar nicht mehr so richtig mithalten, weil sie ständig sozusagen neutral sein müssten und sich zurückhalten müssten. Insofern, diese Trennung gibt es nicht so wirklich, aber es gibt eben schon Urteile. Zuletzt hat mal die NPD Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig verklagt, hat da nicht recht bekommen. Schwesig hatte gewarnt vor dem Einzug der NPD in Landtage, in Thüringen war das damals. Und da hat das Verfassungsgericht gesagt, Talkshows, das ist okay, auch Zeitungsinterviews, alles in Ordnung. Aber wenn es eben zum Beispiel um Pressemitteilungen geht, das steht so in dem alten Urteil, dann wird es eben schon kritisch und das kann eben nicht zulässig sein. Deshalb hatte die AfD sich hier ganz gute Chancen ausgerechnet, mit ihrer Klage durchzukommen.
Also es hört sich auch so an, als könnten sie damit durchkommen. Was hat denn Bildungsministerin Wanka zu ihrer Verteidigung gesagt?
Ja, die Verteidigungslinie war ganz klar, nämlich, dass die Ministerin gesagt hat, hier hätte ein Angriff stattgefunden, nicht nur auf CDU oder Regierungspolitik, sondern auf die Regierung selber. Denn die AfD hatte vorher unter dem Motto eine Demo angekündigt, rote Karte für Merkel. Und die AfD hatte eben auch den Rücktritt von Merkel gefordert, hatte von einem schweren Verfassungsbruch, von einem Asylchaos damals auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise gesprochen. Und gegen diesen Angriff müsse sich die Regierung eben auch verteidigen dürfen, sagte Wanka. Die Regierung wurde als Regierung angegriffen und müsse auch als Regierung und damit auch auf der eigenen Homepage darauf reagieren. Es gäbe ein Recht auf einen Gegenschlag im freien politischen Wettbewerb. Das waren die Argumente der Ministerin.
Und was sagen die Richter oder lassen die sich jetzt erstmal Zeit?
Die lassen sich erstmal Zeit. Im ersten Teil der Verhandlungen hatte ich ein bisschen den Eindruck, dass sie durchaus die Argumentation der Ministerin nachvollziehen können, dass es so ein Recht auf einen Gegenschlag geben muss, dass die Regierung sich auch verteidigen können muss im freien politischen Wettbewerb. Aber am Schluss wurden sie immer kritischer und da haben sie doch durchblicken lassen, dass vielleicht die Regierung dazu gehalten ist, etwas sachlicher zu argumentieren als eben die Opposition, dass sie sich zurückhalten muss, wenn sie eingreift in den politischen Kampf. Und da wurde es dann etwas kritischer, sodass ich keine wirkliche Prognose abgeben kann. Aber am Schluss sah es ein bisschen besser aus für die AfD, muss man aber abwarten, wie die Richter entscheiden.
Aber trotzdem, du als Rechtsexperte, was sagst du, welche Tragweite hat ein Urteil, wenn es dann gefällt wird?
Es ist nicht ganz sicher, ob die Tragweite wirklich so weit ist, weil es eben auch schon Urteile gab und weil das schon immer auch Einzelfälle sind. Man muss ganz genau gucken, wie eben hier der Wortlaut war, rote Karte für die AfD, das ist ja noch nicht so schlimm, aber es geht eben schon um diese Grundsatzfrage, die immer neu austariert werden muss. Ein bisschen komisch ist ja, dass die AfD jetzt wirklich vor Gericht zieht. Das ist ja eine Partei, die eigentlich immer erst sozusagen gegen die Political Correctness ist und die auch eigentlich sich nicht das Maul verbieten lassen möchte. Jetzt zieht sie vor Gericht und möchte quasi einer anderen Politikerin das Maul verbieten lassen. Das ist schon ein bisschen skurril, dass die AfD jetzt hier sozusagen zum Recht greift und nicht einfach den politischen Kampf sucht.
Deswegen so spannend heute. ARD-Rechtsexperte Max Bauer in Karlsruhe über einen Rechtsstreit zwischen der AfD und Bundesbildungsministerin Johanna Wanka in Deutschlandfunk Nova. Und das war die Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz am Mittwoch. Morgen Feiertag, Christi Himmelfahrt. Wer abends nichts Besseres vorhat.
Wir sind am Start, trotzdem.
Die Zusammenfassung des Tages, schaltet einfach ein. Wir sind morgen Abend ab 18 Uhr für euch da. Und alle, die noch einen Brückentag frei haben, schönes langes Wochenende. Anke van der Weyer, Ralf Günther, sind raus.
Tschüss. Tschö.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.